Ich bin Mario Neumann und mache diesen Bremen 2 Podcast, bei dem alle zwei Wochen ein anderer Mensch, dem ich zufällig über den Weg gelaufen bin, erzählt. Eine Stunde Reden steht auf einem Schild, mit dem ich herumlaufe. Janike Zimmermann hat es gesehen, die klare Positionen vertreten kann.
Ich finde, Rauchen gehört komplett verboten. Komplett, Studio Kompletto. Kein Zigarettenverkauf, nix. Nicht im öffentlichen Raum, nicht. Ich wollte gerade sagen, nicht im Privat, aber dann klinge ich schon wieder sehr radikal. Aber ja, ich meine, Third-Hand-Smoke, okay, was so in den Klamotten der Leute steckt, ist auch nicht toll. Also ich würde komplett das Rauchen abschaffen.
Janike ist Bremerin, glückliche Mutter von zwei Kindern und von Beruf leidenschaftliche Medizinethikerin. Wir reden über Themen wie Organspende oder Pränataldiagnostik und eine Erfahrung, die Janike Zimmermann am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn erlebt hat, als sie einmal etwas nicht getan hat, als sie nicht geredet hat.
Vielleicht hätte ich eine Perspektive reinbringen können. Also was wir in den Ethikkonsultationen immer gemacht haben, waren Alternativen zu besprechen. Ja. Was gibt es noch außer Behandlungsplan A oder Behandlungsplan B? Das hat mich ganz, ganz lange noch mit, also emotional beschäftigt. Das tut es immer noch tatsächlich, weil ich das als Scheitern erlebe. Ich bin da als Ethikerin, auch im Praktikum und Berufsanfängerin etc. Aber ich bin die, die die ethische Perspektive reinbringen sollte. Ich bin eine erwachsene Frau, ich kann reden, ich halte mich auch für selbstbewusst und ich hätte doch was sagen müssen. Das hat mich extrem geprägt.
In welchem Zusammenhang Janike Zimmermann eine 180-Grad-Wende gemacht hat, was sie zuerst studiert hat und in welche beiden europäischen Großstädte sie gerne mal reisen möchte, das erzählt sie jetzt hier in ARD Sounds. Hallo, Janike Zimmermann.
Moin.
Ich darf Janike und du sagen, hast du mir erlaubt?
Auf jeden Fall.
Es entscheidet ja immer der Gast. Siezen wir, duzen wir. Du hast mich auch mit so einem offenen und herausfordernden Blick schon entdeckt, als ich da in dieser Leutpassage unterwegs war in der Bremer Innenstadt. Du warst auf dem Weg von?
Von einem Café zum, ich war ein bisschen ziellos, zum nächsten Café, weil ich nämlich eigentlich noch eine Stunde arbeiten wollte und überlegt habe, wo ich mich am besten hinsetzen kann.
Also du bist wirklich einer von diesen Menschen, der mit dem, sagst du Laptop oder Notebook?
Laptop.
Mit dem Laptop unterwegs ist und sich ins Café setzt, das Ding aufklappt und sofort dann produktiv sein kann?
Das war zumindest der Plan, aber mein Baby hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich war nur so semi-produktiv, also ich war quasi gar nicht produktiv. Und ich hatte so das Bild von mir, ich sitze da, das Kind schläft im Kinderwagen und ich kann arbeiten, es wurde nichts draus. Und ich glaube, ich werde das in den nächsten Tagen anders gestalten und nicht im Café, sondern im Homeoffice arbeiten.
Okay. Musst du richtig viel arbeiten oder ist das eher so eine Kann-Option gerade für dich?
Nee, ich muss arbeiten. Also ich muss abliefern, ja. Es gibt Deadlines, die anstehen. Also tatsächlich jetzt, genau. Deswegen habe ich mich entschieden, die Elternzeit mit einem Teilzeitjob zu füllen.
Aber du darfst es einteilen, wie es für dich passt?
Mhm, ja. Genau. Das ist,
solange du halt eben dann zum Termin X,
genau,
Produkt Y.
So ist es, ja.
Verrätst du, welche Branche das ist?
Ja, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni. In Bonn allerdings.
Spannend.
Ja. Also ich bin in einem relativ jungen Institut, das heißt Center for Life Ethics. Und das hat sich, wenn ich das richtig sage, während Corona tatsächlich etabliert. Und das heißt, es war von vornherein ziemlich stark auf Homeoffice ausgerichtet. Und ich habe, als ich da angefangen habe, vorher noch in Basel gearbeitet und bin dann relativ viel gependelt, also Bremen, Basel, Bonn. Und
Bremen ist der Ort, wo du...
Bremen ist der Ort, in dem ich zu Hause bin.
Wo du herstammst.
Wo ich herstamme, wo ich zu Hause bin, wo ich mich zu Hause fühle. Die schönste Stadt Deutschlands und die schönste Stadt der Welt.
Und die aus der Arbeitsgruppe wissen das auch, dass du in Bremen lebst und kommen damit
gut
klar.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja.
Trotzdem ist das, was Janike macht, so super, dass wir sie im Team haben wollen, auch wenn wir sie selten Angesicht zu Angesicht sehen können.
Genau, ja, also das ist total möglich.
Einmal im Monat oder zweimal im Monat?
Hätte ich gemacht, aber ich hab zwei Kinder und das heißt, ich fahre sporadisch mal hin, auch für irgendwelche größeren Veranstaltungen oder Sommerfest, Weihnachtsfeier etc. Das versuche ich dann schon zu machen. Aber ansonsten mit zwei Kindern ist es, und jetzt gerade auch mit Baby, ist es nicht realisierbar. Und ich bin ja auch hauptsächlich in Elternzeit und mache jetzt ein paar Stunden.
Ja, verstehe. Ja, cool. Und du hast gedacht, eine Stunde reden ist genau mein Ding?
Oder ist genau mein
Kennst
Ding,
du das Ding? Kennst du den Podcast?
Nee, ich kannte den vorher nicht, wenn ich das so zugeben darf. Ich kannte
Sehr
das
gerne.
Nicht.
Ehrlichkeit hat sich immer befreit.
und fand Format. Es spannend. Also ich habe gedacht, okay, eine Stunde reden. Mir wird manchmal unterstellt, ich rede zu viel. Nicht zu viel, sondern ich rede sehr viel. Und das mache ich tatsächlich auch gerne. Und dann dachte ich, da fühle ich mich direkt angesprochen. Das ist ja wie für mich gemacht.
Aufgewachsen bist du in welchem Stadtteil?
In Kattenturm.
Das ist auf der linken Weserseite, ne?
Ja.
Da gibt es auch ziemlich viele Mehrfamilienhäuser.
Da gibt es, ich glaube, da gibt es alles. Also es gibt Kattenturm, grenzt ja an Kattenesch. Da gibt es ja dann so ein bisschen gediegenere Einfamilienhäuser. Kattenturm-Mitte sind dann auch relativ hochstöckige Mehrfamilienhäuser. Und sonst gibt's, es gibt, glaube ich, wirklich alles. Mit Vorgarten, ohne Vorgarten.
Wie hat es dich geprägt? Was würdest du sagen? Was verbindest du mit Kattenturm? Wie hat es dich geprägt?
Ich glaube, was mich sehr geprägt hat, ist, dass schon vor vielen Jahren da eine sehr multikulturelle Gesellschaft zu sehen war. War in meiner Grundschulzeit schon Alltag, dass ich Mitschüler hatte aus allen möglichen Ländern,
ja,
mit allen möglichen Hintergründen. Und tatsächlich auch, dass es ein, ich würde mal sagen, eher einkommensmoderater Stadtteil ist. Und ich glaube, das hat auch geprägt, dass für Familien das nicht selbstverständlich war, zweimal im Jahr in den Skiurlaub zu fahren und dann noch die große Sommerreise, die sechswöchige. Das hat mich, glaube ich, auch geprägt. Also eine sehr bescheidenes Umfeld.
Ja, nicht auf ganz großem Fuß, wie man ja auch so sagt, zu leben, sondern das, was man hat, zu genießen.
Genau, also das war ja, wie gesagt, in Kattenturm-Mitte stehen keine, oder in Kattenturm stehen keine Villen.
Das stimmt. Du hast mit jemandem noch telefoniert.
Ja.
An Ort und Stelle, weil wir haben überlegt, wann zeichnen wir auf. Wir hätten heute eine Studiozeit gehabt, die war dir aber ein bisschen zu spät, deswegen mussten wir schnell eben abklären, ob wir das sofort übers Knie brechen können. Und dann hast du Englisch gesprochen.
Genau.
Wie kommt das?
Ja, ich rede in meinem Alltag mit meinem Partner auf Englisch, auch auf Deutsch. Und in meinem Freundeskreis, also in einem Teil meines Freundeskreises, auch schon seit etwa 10 Jahren bin ich da in dem Freundeskreis so drin, reden wir auch, weil er auch international ist, reden wir viel Englisch. Auch Deutsch, kommt immer ein bisschen auf die Konstellation an, aber es ist Englisch.
Und warst du auch mal im englischsprachigen Ausland?
Ja, ich war einmal für einen Tag in den USA, in San Diego, weil wir aus Mexiko über die Grenze gefahren sind. Das amerikanische Englisch liegt mir nicht ganz so wie das britische Englisch. Ich war aber auch 6 Monate in Irland und habe da in einer Campbell Community, heißt das, gearbeitet. Das ist eine Einrichtung anthroposophisch, so Steiner School, also Rudolf Steiner, was alles ein bisschen dubios ist, nicht ganz so meine Ideologie. Das war aber okay, dass es dann so mitlief im Hintergrund. Und das war eine Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung. Und da habe ich dann 6 Monate nach dem Abi gearbeitet.
Was war deine Aufgabe?
Die Betreuung der Menschen mit Beeinträchtigung, also Körperpflege, Unterhaltung. Es gab auch Workshops. Das Ganze war auf dem Land. Und da gab es dann alle möglichen ländlichen Workshops wie Farming oder Gardening, also Gartenarbeit, Farmarbeit, Töpferei. Das habe ich nicht gemacht, Töpferei, sondern ich war für die Outdoor-Aktivitäten zuständig. Kühe melken morgens oder 2-mal am Tag Kühe melken und auch die Gartenarbeit. Das war cool.
Wie viele Kühe gab es da?
4 Kühe, glaube ich, die wir gemolken haben. Und dann gab es aber noch so Rinder. Mit denen hatte ich aber keine Geschäfte.
Fleischrasse?
Oh, keine Ahnung. Ich habe da einen großen Bogen um die gemacht. Weil dann so auf die Weide zu gehen, wenn da hinten dann die Bullen stehen, das war mir dann irgendwie doch ein bisschen zu heikel. Und wir haben dann nur die Milchkühe eingesackt und dann die Kühe gemolken.
Und war das für dich damals leicht oder war das schon auch irgendwie ein kaltes Wasser, wo du schwimmen gelernt hast, dann mit den Menschen mit Beeinträchtigung, Behinderung?
Nee, das war kein kaltes Wasser. Erstaunlicherweise, wenn ich jetzt so rückdenke, dass die ja deutlich älter waren als ich, also Mitte 20, also ich war ja damals 20 und die waren dann, was weiß ich, Ende 20, Mitte 20. Das erste Mal einer Frau in meinem Alter eine Windel anzuziehen, das war schon natürlich so ein Moment, dass ich dachte, okay, das muss man jetzt einmal eben tun. Aber überhaupt, ich habe da überhaupt gar keine Berührungsängste gehabt. Zumindest erinnere ich mich daran nicht. Und auch von zu Hause weg so lange war für mich auch kein Problem. Ich habe es relativ spontan, ziemlich spontan entschieden tatsächlich.
Du bist ein spontaner Mensch.
Nee, das würde ich gar nicht so sagen. Okay. Aber das war tatsächlich eine spontane Entscheidung, weil ich nämlich mein erstes Studium, das ich angefangen habe, abgebrochen habe und dann überlegt habe, was kann ich tun? Und dann kam ich da drauf, dass es diese Communities gibt und habe dann da sehr spontan angerufen und ob die jemanden brauchen können. Und die haben gesagt, ja. Oder ich habe gefragt, wann denn? Und dann haben sie gesagt, sofort. Ich habe gesagt, okay, ich brauche einen 3-wöchigen Vorlauf, um den Flug zu buchen. Und dann bin ich 3 Wochen oder 4 Wochen später im Flieger gewesen nach Irland.
In welcher Ecke warst du da von Irland?
Das war in der Nähe von Dublin. Also etwa 1 Stunde von Dublin entfernt.
Und hast du diesen Konflikt damit gekriegt?
Zwischen Nordirland und nein, gar nicht. Das war, aber wir waren ja, wie gesagt, auch relativ abgeschieden auf dem Land. Ich habe da politisch nichts wahrgenommen, ehrlich gesagt.
Und was war Studium 1, wenn ich fragen darf?
Medizin.
Okay.
Das dauerte allerdings, also ich würde auch nie sagen, ich habe Medizin studiert und dann was anderes, weil ich habe 6 Wochen Medizin studiert, okay. Das zählt nicht.
Also, und dann war für dich gleich klar, als was passierte, dass das nicht weitergehen kann?
Ich bin krank geworden und dann hat sich es quasi sowieso für dieses Semester erledigt und ich habe gedacht, man kann einen längeren Ausfall im Medizinstudium nicht kompensieren durch harte Arbeit und habe dann, während ich dann zu Hause lag und mich auskuriert habe, gedacht, nee, ich möchte eigentlich gar keine Ärztin werden oder zumindest als Klinikerin im Sinne hands-on, Ärztin, Pflegerin, das möchte ich gar nicht sein. Und habe dann immer schon im Studium, also als hätte ich jetzt so lange studiert, aber ich habe dann im Studium gesagt, oh, wenn ich dann irgendwann Rentnerin bin und irgendwann dann das machen kann, was ich machen möchte, dann würde ich was anderes studieren.
Interessant.
dann habe ich gedacht, wieso studiere ich es nicht einfach jetzt schon? Und ich habe es nicht bereut, niemals.
Ich dachte, es käme irgendwie in der Vorlesung, wurde irgendwas gezeigt und dann wurde dir schlecht und du bist umgekippt.
Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Also ich arbeite jetzt auch, also ich habe Philosophie und Germanistik studiert. Ich habe, auch wenn ich jetzt mit Germanistik nichts mehr am Hut habe, außer meine Leidenschaft für Literatur, habe ich das Philosophiestudium sehr genossen und habe auch, also ich arbeite im Bereich Medizinethik. Und das ist tatsächlich das, was meine große Leidenschaft ist. Das heißt, es wäre vielleicht gar nicht doof gewesen, auch das Medizinstudium zu machen, aber 6 Jahre dauert es ja und sagen wir mal so, der Weg hat mich jetzt ja dahin geführt, wo ich bin als Medizinethikerin und das habe ich nicht bereut.
Ja, spannend.
Aber im Studium, also in 6 Wochen sieht man ja nicht ganz so viel, aber es gab jetzt nicht so diesen Schlüsselmoment, dass ich dachte, oh je, ich kann kein Blut sehen oder so.
Dann kann ich dich fragen, wie du zu diesen Gesellschaften stehst, die es gibt für humanes Sterben oder so dieses Ding, dass wenn Leute nicht mehr leben möchten aufgrund irgendwelcher, da hast du dann eine Position zu.
Da habe ich möglicherweise eine Position zu. Also da habe ich
elegant erstmal.
Ja, nein. Nicht, weil ich sie nicht sagen möchte, sondern weil ich da wirklich drüber nachdenken müsste. Also das ist nichts, wozu, also aktive Sterbehilfe ist nichts, wozu ich arbeite. Ich habe da mal eine Hausarbeit drüber geschrieben, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Und ich habe immer gesagt, ich bin für Fragen, man ordnet das ja ganz häufig ein, Fragen zu Beginn des Lebens und zum Ende des Lebens. Und ich habe immer gesagt, ich bin zu Fragen zum Ende des Lebens sehr liberal. Und bei ethischen Fragen zum Anfang des Lebens eher konservativ. Das hat sich aber inzwischen auch ein bisschen gewandelt. Also dass meine konservative Natur, also alle Fragen zum Thema Schwangerschaftsabbruch etc., Präimplantationsdiagnostik, da gab es auch in meiner ersten beruflichen Station in Basel, da habe ich im Krankenhaus gearbeitet als Praktikantin in der Medizinethik, da mit Schicksalen in Kontakt zu kommen und das nicht nur eben im Arbeitsbuch zu sehen, in seinen Ethikbüchern zu sehen, da habe ich dann schon vielleicht keine 180-Grad-Wendung hingelegt, aber schon verstanden, dass bestimmte Technologien, die offen stehen, auch genutzt werden dürfen. Also das war wirklich ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich sehe Patientinnenakten, also sind ja dann häufig, steht dann die Schwangere oder schwanger werden wollende Person im Vordergrund, dass ich dachte, okay, das erfordert auch eine sehr, sehr emotionale Perspektive, medizinethische Fragen, auch wenn Emotionen nicht allein entscheidend sind. Aber das hat mich sehr beeinflusst. Ja, hat meine Meinung sehr korrigiert ist falsch, als wäre die andere Meinung falsch gewesen, so meine ich es nicht. Aber hat meine Meinung nochmal neu gesetzt.
Deine Perspektive hat sich verändert.
Ja, genau. So kann man es auch kurz und knapp zusammenfassen, ja.
Und deine Aufgabe ist jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin in diesem Center for Life
Ethics. Genau. Ich bin in einem Projekt und da machen wir ist ein Projekt zu
ihr
Menschen.
Forscht.
Genau, wir forschen, genau.
Zu Menschen, die?
Die ein Hochrisiko für eine Psychose haben und eine Risikoschätzung für ihr Transitionsrisiko in eine Vollpsychose bekommen. Und wir forschen zu dem Stigma, das die Personen erleben im Rahmen dieser Risikoprädiktion.
Stigma durch medizinische Welt oder durch die Gesellschaft?
Die Selbststigmatisierung, also das Stigma, das sie sich selbst geben oder das Stigma, das sie selbst erleben. Also Personen erleben dann Stigmatisierung. Also es gibt verschiedene Formen von Stigmatisierung, öffentliche Stigmatisierung, auch antizipierte Stigmatisierung. Wenn ich irgendein Merkmal habe, von dem ich glaube, dass es gesellschaftlich stigmatisiert würde oder mit Vorurteilen behaftet ist, dass die Personen schon befürchten, wenn sie das Merkmal offenbaren, wenn es nicht sichtbar ist, dass sie dann schon Stigmatisierung erleben.
Aber Psychosen
erleben.
Sind doch eigentlich kaum sichtbar, oder?
Möglicherweise sind Psychosen sichtbar. Also ich bin keine Psychiaterin, deswegen kann ich das medizinisch nicht mit voller Akkuratesse beantworten. Aber wenn sich Personen im öffentlichen Raum so verhalten, dass sie auffallen, weil sie eben sich nicht, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, normgemäß
Kontrolle
verhalten.
Haben, oder?
Nee, das klingt mir zu harsch, ehrlich gesagt. Aber wenn man Personen sieht, die vielleicht ganz laut sprechen, mit niemandem gerade, das wäre vielleicht auffällig. Aber wie gesagt, ich bin keine Psychiaterin, deswegen möchte ich mich da in diese Symptombeschreibung nicht.
Oder dieser Stigma-Gedanke herkommt.
Na, es kann im Endeffekt ja alles stigmatisiert werden, ne? Was nicht irgendwie in Anführungsstrichen dem entspricht, was andere als Norm definiert haben.
Wir könnten zum Beispiel über deine Brille diskutieren.
Ja, inzwischen sind Brillen ja relativ normal, würde ich sagen, also oder verbreitet. Teilweise tragen ja auch Leute Brillen, ohne dass sie da eine Stärke drin haben. So Trendbrillen, so Blue-Filter-Brillen gibt es auch, so Blaufilter-Brillen. Aber so besonders auffällig finde ich meine Brille jetzt im Vergleich nicht.
Ja, die Brille ist immer ein Statement. Sie ist relativ groß.
Sie ist groß, ja. Damit ich den Rahmen nicht sehe, wenn ich durchgucke. Ich habe lange keine Brille getragen, sondern erst mit, glaube ich, 18, 19 eine Brille bekommen. Und habe immer das Gefühl, je kleiner der Rahmen, desto mehr stört sie mich.
Weil du vorher keine brauchtest.
Mhm. Ich habe es auch mal mit Kontaktlinsen versucht, das war nix.
Und diese Schicksale, die dir in Basel begegnet sind,
da kannst du bestimmt was andeuten, ohne dass man auf irgendjemanden Rückschlüsse ziehen kann. Denk da mal in Ruhe drüber nach, während ich dir schon mal die kleinen Fragen rüberreiche. Ob wir da gleich nochmal rein können.
Also ich...
Aber
soll ich erst was ziehen oder soll ich erst was sagen?
Wir machen erst die kleinen Fragen des Lebens, um dich noch so ein bisschen steckbriefartig kennenzulernen.
Ja. Okay.
Das war jetzt nur ein Cliffhanger oder ein Teaser.
Ach so, gut.
Ja.
Dann ziehe ich mal hier diesen...
Janike hat den ersten Zettel. Faltet ihn auf und liest vor.
Ich sehe was mit Film und Kino, finde ich gut. Wenn Sie ins Kino gehen oder Filme streamen, was schauen Sie? Action, Komödien, Arthouse, Science Fiction, Horror oder doch lieber Dokus? Oh, das finde ich eine schöne Frage. Ich stehe total auf Blockbuster.
Okay.
So richtige, große, epochale Filme, wenn sie gut gemacht sind. Ich habe lange nichts mehr richtig, richtig Gutes gesehen. Aber mein Lieblingsfilm, und das finde ich, das kann man nochmal so jetzt hier in aller Öffentlichkeit sagen, der beste Film, der jemals gedreht wurde, mit Abstand, ist Der Herr der Ringe. Alle drei Teile. Konkurrenz, los. Dann kommt erstmal eine ganze Weile nichts und dann gibt es aber auch noch ein paar andere schöne Filme. Aber so zu der Zeit, das war ja 2001 oder was, kam die raus, da gab es ja auch noch Troja, den finde ich jetzt nicht, da braucht jetzt kein eigenes Shoutout, der Film, aber so diese epochalen, historischen Filme finde ich richtig gut.
Dankeschön. Dann die nächste.
Ich kann auch noch sehr viel weiter drüber sprechen über Filme, aber gut.
Die zweite Frage bitte.
Sehen Sie Ihre Lieblingsmenschen jede Woche? Ja.
Sehr gut. Einfache Frage, einfache Antwort. Ich kann mir schon fast vorstellen, es gehören auf jeden Fall die drei dazu, mit denen du vermutlich dein Zuhause teilst.
Ja.
Und vielleicht noch ein paar weitere.
Ja. Gut. Dann darf ich nochmal. Darf man Witze über Ihre Frisur machen? Das Zögern sagt viel, ne?
Das Zögern sagt viel, ja. Das Zögern sagt...
Ja, sicher.
Klar. Lieber nicht.
Klar, also ich glaube, ich teile auch manchmal aus, was. Also, ich würde jetzt nicht jemanden auf der Straße ansprechen und sagen, was haben Sie denn da für eine komische Frisur? Das würde ich nicht machen.
Wie nennt man das denn jetzt?
Das ist ein Dutt.
Ja.
Dutt. Genau. Wie nennt man das denn so? Ach, ich habe diese ganzen Instagram-Terminologien nicht drauf, aber also soll so ein bisschen.
Bist du da unterwegs?
Ich bin auf Instagram unterwegs als Zuschauerin, aber ich habe überhaupt noch nie was gepostet. Ich habe vielleicht 5-mal irgendwie ein Herzchen vergeben.
Ja, aber es interessiert dich.
Ich sehe so zwei Dinge, nämlich einmal so Dinge, bei denen ich nicht ganz nachvollziehen kann, wie man so viel Privates preisgeben mag. Und ich sehe aber auch, was ich toll finde, sind so künstlerische Sachen. Oder aus diesen Pappkartons kannst du innerhalb von 10 Sekunden mit ein bisschen Klebe das tolle Kinderspielzeug basteln.
Ja. Wir sind heute zu dritt im Studio. Janike, ja. Mario und das Baby. Und wir sind da beide sensibel mit, dass wir die Rechte des kleinen Wesens, das mit hier ist, so wenig wie möglich irgendwie ankratzen. Wir waren stehen geblieben.
Bei Instagram.
Richtig. Künstlerische Sachen interessieren dich und was man alles machen kann.
Genau.
So Do-it-yourself-Sachen. Aber ganz ehrlich, ich finde, das sieht ja immer alles sehr einfach aus. Aber hast du es jemals genauso einfach und schnell und gut geschafft, wie es da dargestellt wurde?
Ja, ich habe tatsächlich aus einem Tortilla eine Super Mario Pilz Pizza gebastelt, gebacken dann halt, ne, mit Mozzarella und Tomatensauce, weil ich ein großer Fan von Super Mario bin. Und dann habe ich diese Super Mario Pilz Pizza gemacht und fand das cool.
Schön.
Ja, nicht wahnsinnig ambitioniert, aber hat geschmeckt. Kann man machen.
Hast du das einfach so gebacken oder anlässlich eines besonderen Anlasses, zum Beispiel Geburtstag?
Oder so? Ich habe es einfach so gemacht. Ich habe es gesehen und fand es lustig.
Aber Stichwort Geburtstag, wie alt bist du?
37 und ich werde dieses Jahr 38.
Und freust du dich?
Zumindest habe ich gesagt, dass ich dieses Jahr mal wieder feiern möchte. Aber es ist jetzt 38, ist jetzt kein besonderer Geburtstag. Es ist noch nicht die 40.
Und dass sie näher kommt, ist so.
Das ist toll. Also es ist toll, weil ich finde es schön, älter zu werden. Ja.
Einfach, weil du mehr Lebenserfahrung sammeln kannst, oder?
Weil ich dafür dankbar bin, dass ich ein tolles Leben habe und gesund und mit meiner Familie lebe.
Ja.
Und das Älterwerden als Teil eines, also das Erfolg zu leben ist.
Ja. Ja.
Also deswegen macht mir das weder Angst noch irgendwie Unsicherheit. Und
sondern du feierst es.
Ich feiere das, ja.
Du feierst jedes geschaffte Jahr und bist dankbar.
Ja, das klingt so, als wäre es eine große Mühsal.
Ja,
aber
ja, nee.
Nein, ich finde, es gibt Grund zur Freude, wenn man alt oder älter wird. Auf jeden Fall, ja.
Du hast vorhin gesagt, Studium 1 hast du bleiben lassen, weil du krank geworden warst.
Genau.
Das war dann zum Glück nichts, was dauerhaftig.
Nein, nicht dauerhaft
gepeinigt hätte.
Nein.
Aber du konntest das Studium erstmal nicht weitermachen.
Ich konnte das Studium erstmal nicht weitermachen, genau. Und dann hat sich's auch quasi glücklich gefügt, dass ich dann einfach da studiert habe, was ich machen wollte.
Ja.
im Inneren. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man aus der Schule kommt, zumindest ging es mir so, man kennt so eine Reihe von Berufen und auch vor allem, was man irgendwie aus dem Kontext kennt oder was weiß ich was. Also so dieses klassische Lehrer, Polizist, Arzt. Aber was es alles gibt, das wurde mir dann erst im Laufe der Jahre klar. Ich meine, ich habe die Schule beendet, da wurde ich 20 in dem Sommer.
Ja.
Und ja, mit 30 kannte ich dann andere Sachen, die man auch machen kann.
Und du warst dann ja relativ spontan, sagtest du vorhin, dann in Irland. Mhm. Aber Irland war schon auch so ein Ort oder so eine Insel, ein Land, was sich gereizt hat, oder war das auch Zufall?
Das war Zufall. Ah, also ja. Es war tatsächlich, ich habe dann die Campbell-Community kennengelernt und das ist vor allem im englischsprachigen Raum.
Ja.
Und dann war es halt Irland und wenn es jetzt in Schottland gewesen wäre, wäre ich da auch gerne hingegangen.
Wo hast du die kennengelernt, auf irgendeiner Messe?
Das habe ich über private Kontexte kennengelernt.
Und du hast vorhin schon gesagt, es ist dieses Anthroposophische mit Rudolf Steiner, das war jetzt nicht so ganz das, was dich da am stärksten begeistert.
0,0. Also ich finde, also ich habe dann später mal in so eine Doku gesehen, dass es auch tatsächlich irgendwie mit dem Nationalsozialismus irgendwelche Verbindungen gab und so ein paar krude Einstellungen, ohne dass ich da jetzt irgendwie Expertise zu habe. Das wusste ich damals nicht, da habe ich überhaupt mich gar nicht weiter mit beschäftigt, aber es ist alles, also es wurde zum Beispiel die Menschen, die da Beeinträchtigungen haben, haben keine, also wir wussten quasi nicht, was ist denn deren Beeinträchtigung.
Okay.
Und ich finde, man kann zum Beispiel benennen, wenn jemand Trisomie 21 hat. Wir haben vorhin über Stigma gesprochen.
Ja.
Eine Person mit Trisomie 21 hat Trisomie 21. Und das ist weder stigmatisierungsfähig noch würdig. Das ist einfach ein Mensch mit Trisomie 21.
Ja,
der einen
Tatsache
besonderen... Genau, es ist eine Tatsache.
Eine Sachlage.
Ich kann natürlich jetzt nicht, wenn Eltern ein Kind mit Trisomie 21 haben, ich will mich da überhaupt nicht irgendwie jetzt irgendwie so gerieren, als könnte ich da jetzt irgendwie noch viel groß zu sagen. So meine ich es nicht. Nur... Das kann man ohne Scham benennen und oder ohne irgendeine Art von Zurückhaltung benennen. Und das wurde nicht getan, sodass die besonderen Bedürfnisse, und das ist auf, im Englischen haben wir zu den Students, haben wir gesagt, Persons with Special Needs. Aber die Special Needs wurden uns eben dadurch, dass die genauen personenbezogenen Themen, also wie Trisomie 21, wurden einfach nicht benannt.
Wurden nicht kommuniziert.
Mhm. Und das hat es sicherlich nicht immer einfacher gemacht.
Ja, und deswegen bist du... von dieser Philosophie oder von dieser Ideologie so null.
Wenn das Teil, also wenn das sozusagen ein begeistert. Ausfluss dieser Ideologie ist, dann bin ich davon nicht begeistert. Und wir haben ja irgendwelche komischen Felder besprenkelt mit irgendwelchem Wasser und so und dass das dann irgendwie das Wachstum der Pflanzen da irgendwie begünstigen soll. Da konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen. So naturverbunden war ich dann da entsprechend auch nicht.
Aber das ist auch kein Problem damit, dass die das machen, wenn es für die das Richtige ist.
Damit hatte ich kein Problem, weil so soll jeder machen, wie er mag. Was ich nicht gemacht habe, es gab so gottesdienstartige Veranstaltungen, da habe ich nicht mitgemacht. Das war dann gar nicht meins. Da habe ich mich, hätte ich mich nicht wohlgefühlt, aber wer in irgendeiner Art und Weise Religion feiern möchte, darf es natürlich selbstverständlich tun.
Und das war da auch kein Problem. Du durftest trotzdem mitarbeiten, mithelfen,
absolut.
Warst auch trotzdem Teil der Gemeinschaft.
Total.
In einem gewissen Rahmen halt. In einem gewissen Sinne.
Ja.
Wurdest nicht komisch. Du wurdest nicht stigmatisiert.
Ich wurde nicht stigmatisiert, deshalb. Zumindest habe ich davon nichts mitbekommen. Das war kein Problem.
Jetzt ist dieses Stigma-Ding. Das wird uns, glaube ich, diese Stunde nicht mehr so ganz verlassen, so schnell. Aber es ist ja auch irre, dass du da rumforschst an solchen Sachen.
Ja, weil es bei Personen, die eben eine zusätzlich zu einem Merkmal, also in dem Fall ist es ja eine Erkrankung. Erkrankungen gehen ja in der Regel mit Leidensdruck einher. Und wenn aber zu den Symptomen einer psychischen Erkrankung auch noch Stigmatisierung hinzutritt, macht es das nicht leichter. Es kann ja auch verhindern, dass man sich anderen Menschen gegenüber öffnet oder dass man therapeutische Angebote wahrnimmt etc.
Ja.
Und wenn es sozusagen kein Merkmal gibt, das einem Leidensdruck verschafft, wie zum Beispiel, also es gibt ja tausend Sachen, die stigmatisiert wurden, sei es sexuelle Orientierung, sexuelle Identität. Wobei bei sexuelle Identität kann ich mir vorstellen, dass es da auch mit Leidensdruck zu tun hat, wenn man unsicher ist, wenn man einen Leidensdruck hat, weil man sich in seiner sexuellen Identität nicht angekommen fühlt. Auch da möchte ich nicht Menschen, die betroffen sind, irgendwie möchte ich nicht sagen, wie sie sich fühlen. Aber wenn es sozusagen etwas ist, was überhaupt mit den Personen eigentlich kein Leidensdruck wäre, außer dass die Gesellschaft auf sie herabblickt, das ist schlimm. Also Stigma ist einfach eine schlechte Sache.
Aber wo kommt es her? Hat es irgendwie eine nachvollziehbare Entwicklung gehabt?
Was meinst du?
Warum gibt es das dann überhaupt? Weil Leute aus Hilflosigkeit versucht haben oder aus Böswilligkeit Leute irgendwie einzusortieren?
Ich denke, es hat natürlich auch was mit Gruppendynamiken zu tun, also Abgrenzungswunsch. Ich könnte mir vorstellen, dass es ja teilweise auch irgendwie eine Selbstbestätigung gibt, sich selber seiner Normalität, seiner Angepasstheit zu versichern. auch Erklärungen oder also dieses klassische, nee, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, so ein bisschen so ein Sündenbock finden für eigenes Scheitern, aber ich glaube, das ist ein bisschen sehr weit hergeholt.
Was du sagen wolltest, weiß ich. Dieses Bedürfnis, vielleicht die eigenen Unzulänglichkeiten wegzuprojizieren auf einen sogenannten Sündenbock und dadurch etwas zu haben, worauf man seinen Frust aufgrund von unerfüllten Hoffnungen und Wünschen und Erwartungen.
Das mag sein. Man kann ja mal in sich selbst hineinleuchten, welche Personen man wider Willen stigmatisiert oder welche Vorurteile man tatsächlich selber hat. Ja. Problematisch wird eben, Vorurteile hat, glaube ich, jeder. Problematisch wird es, wenn sich das eben in Diskriminierung äußert. Ja. Also wenn ich nicht einfach nur meine Gedanken habe und denke, das finde ich jetzt aber irgendwie komisch oder ich glaube, Person A oder B hat dieses oder jenes, und sondern wenn ich die Person dann entsprechend diskriminiere.
Also anders mit ihr umgehe, weil.
Genau, so. Genau. Das ist
problematisch. Da findest du, ist dann eine Grenze überschritten, die nicht mehr in Ordnung ist.
Absolut, klar. Also bei Diskriminierung ist in jedem Fall ja auch eine gesetzliche Grenze überschritten, wobei ich auch keine Juristin bin, aber ich vermute, es gibt Diskriminierungsformen, die rechtswidrig sind.
Mhm. Ja. Ja, Nike, du hast vorhin gesagt, du hast als Medizinethikerin gearbeitet in Basel.
Im Praktikum, ja. Das muss ich der Vollständigkeit halber.
Und musstest da, was sind denn dann die Aufgaben? Gutachten erstellen, oder?
Nee, keine Gutachten. Also wichtig war, dass wir in Basel kein ethisches Urteil abgegeben haben, im Sinne von die Ärztinnen, Ärzte kommen zu uns und sagen, wir haben diesen ethischen Konflikt, bitte entscheidet es für uns. Also die Letztentscheider und die auch mit der Letztverantwortung sind natürlich immer die Ärztinnen und Ärzte oder die Pfleger und Pflegerinnen. Aber um bestimmte ethische Konflikte einfach zu besprechen, zu reflektieren und auch eine Einschätzung zu geben, eine Abwägung für und wider.
Dafür gab es diese Abteilung.
Dafür gab es, genau, die Abteilung Klinische Ethik. Genau, und dann sind wir zur Ethikkonsultation.
Und da sind Leute drin, die was gemacht hatten?
Auch Ethik, also es sind klinische Ethiker, Ärzte, Juristen, Ethiker.
Ja.
Genau, das am besten alles in Personalunion. Also wenn man da mehr als eine Feder am Hut hat, sozusagen, dann ist es, glaube ich, auch nicht schlecht.
Und das gab dann täglich irgendwelche Fälle, die besprochen wurden?
Teilweise ja. Ich glaube, es gibt generell mehr Bedarf, aber es muss natürlich auch innerhalb der Kliniker irgendwie auch eine Aufmerksamkeit, eine Awareness dafür haben, dass man uns, also damals uns, konsultieren kann. Aber tatsächlich kamen auch mehrere Wochen, wo es dann wirklich ein hoher Workload war, weil mehrere Anfragen kamen. Aber es kommt in Wellen, würde ich sagen. Und dann wurden wir angerufen, dann wurde das besprochen, auch im Team besprochen. Und dann ist man hingegangen und hat eine Ethikkonsultation abgehalten. Mit allen Beteiligten, manchmal auch mit den Patientinnen und Patienten.
Wenn die das wollten oder wenn das für die tragbar war.
Oder wenn sie es konnten tatsächlich oder mit Angehörigen, dass man dann diese Themen bespricht.
Okay, und du hast ja schon gesagt, dort sind dir Schicksale begegnet, die deine Perspektive verändert haben. Kannst du uns 2, 3 Schicksale skizzieren, wo du sagst, das waren wirklich Game Changer in meinem Denken, in meiner Weltsicht?
Also eine Konsultation, ich muss natürlich aufpassen, ich möchte nichts, weil es sind ja teilweise auch seltene Fälle, es ist natürlich jetzt alles schon ein paar Jahre her und so, aber ich bin da was Privatheit angeht.
Beschreib es gerne so, dass man keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Personen ziehen kann.
Also das war eine Ethikkonsultation, da ging es auch um einen Schwangerschaftsabbruch. Und ich bin jetzt mit der Rechtslage in Basel nicht mehr ganz
so firm. Okay, aber wir gehen davon aus, es war zu einem Zeitpunkt, der juristisch problematisch war.
Juristisch nicht unbedingt, also ich fand ihn ethisch problematisch.
Okay.
In Deutschland gibt es ja die Fristenlösung und das gibt es in Basel, meine ich auch, dass man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Konsultation oder also eine Schwangerschaftskonfliktberatung braucht oder in Anspruch nehmen muss. Und dann kann man sich entscheiden. Aber in diesem Fall war das ein Schwangerschaftsabbruch, der später gewünscht wurde aufgrund eines Befundes bei dem Kind.
Okay.
Oder in der Schwangerschaft. Und das war eine Diskussion in einer relativ großen Runde also es waren wirklich viele, viele Leute da. Also die Schwangere waren nicht mit dabei, der werdende Vater auch nicht. Also es war quasi ohne die Patienten ist man ja nicht, wenn man schwanger ist.
Betroffenen.
Ohne die Betroffenen, aber mehrere Kinderärzte, Genetiker. Also es war wirklich eine große Runde. Vielleicht sage ich das gerade ein bisschen zur Rechtfertigung.
Ja.
Ich war als Protokollantin da. Ich war ja, wie gesagt, Praktikantin, in dem Fall Protokollantin. Und ich habe vielleicht schon während dieser Situation ein Störgefühl gehabt.
Interessant.
Ich bin ja keine Medizinerin, ich bin keine Ethikerin, war da auch nicht in einer Rolle von Autorität. Auch das sage ich jetzt irgendwie vielleicht so halb rechtfertigen, weil mich das immer noch beschäftigt, das ist ja Jahre her. Aber die Entscheidung, die getroffen wurde, konnte ich im Nachhinein ethisch nicht mittragen. Und ich habe das Gefühl gehabt, also ich persönlich habe sie nicht mitgetragen. Ich bin nicht die Betroffene, ich bin nicht die Ärztin.
Ja.
Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass irgendwas hat mich, das gab dieses Störgefühl bei mir, dieses ethische Störgefühl.
Ja.
Und im Nachhinein sage, also der Fall nahm dann noch eine Entwicklung, auf die ich nicht eingehen möchte. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte was sagen müssen. Ich hätte mich, meine ethische, und das dafür war ich ja im Endeffekt auch da. Also vielleicht nicht in dieser Rolle da als Protokollantin in dieser Situation. Aber ich hätte was, es hätte nichts geändert. Ich weiß, dass es in der Situation nichts geändert hätte. Ja. Die Entscheidung wäre genauso getroffen worden, wie sie getroffen worden ist. Aber vielleicht hätte ich eine Perspektive reinbringen können. Ich bin mir sicher, dass da die Ärztinnen und Ärzte und alle, die da saßen, vielleicht ist auch, ich bin ja nicht schlauer als alle anderen und auch nicht moralisch versierter als alle anderen, ganz und gar nicht. Aber ich hätte was sagen müssen. Nämlich? Ich hätte für mich was sagen müssen, dass man vielleicht noch dieses oder jenes abklopfen muss. Diese oder eine andere Möglichkeit. Also was wir in den Ethikkonsultationen immer gemacht haben, waren Alternativen zu besprechen. Ja. Was gibt es noch außer Plan A, Behandlungsplan A oder Behandlungsplan B? Gibt es eine Zwischenlösung? Gibt es noch was anderes? Und ich glaube, das hätten wir besprechen müssen. Und das hat mich ganz, ganz lange noch mit, also emotional beschäftigt. Das tut es immer noch tatsächlich, weil ich das als Scheitern erlebe. Ich bin da als Ethikerin. Auch im Praktikum und Berufsanfängerin etc. Aber ich bin die, die die ethische Perspektive reinbringen sollte. Das hat meine Kollegin natürlich auch gemacht.
Ja.
Und ich zeige nicht mit dem Finger auf sie oder auf irgendjemand anderen, sondern ich zeige mit dem Finger auf mich. Ich bin eine erwachsene Frau, ich kann reden, ich halte mich auch für selbstbewusst und ich hätte doch was sagen müssen. Das hat mich extrem geprägt. Jetzt auch in meinem Job jetzt. Ich habe natürlich jetzt nicht mit Patientinnen oder Patienten oder Probandinnen oder Probanden direkt zu tun, aber das hat mich gelehrt, und das klingt irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen altklug, aber so ist, meine ich es nicht, aber es hat mich wirklich gelehrt.
Du hast was davon mitgenommen, sagen wir es mal so.
Ich habe mitgenommen, dass wenn ich es ging nicht darum, dass ich sage, das ist ethisch falsch gewesen oder moralisch falsch gewesen, das sage ich nicht, aber dass ich nochmal einen stärkeren Fokus auf die andere Perspektive hätte werfen müssen.
Ja.
Wenn ich etwas sehe, was mir aus moralischer Sicht Bauchschmerzen macht, im beruflichen Kontext, im privaten Kontext. Es geht jetzt nicht, dass ich durch das Leben gehe und sage, oh, ich sehe da was auf der Straße, da muss jetzt aber sofort ich intervenieren. Natürlich nicht. Aber in diesem Kontext, wenn es so wichtig ist, hätte ich was, das hat mich sehr, sehr, also diese schonungslose ethische Ehrlichkeit, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ethische Ehrlichkeit ist vielleicht Quatsch, aber so wirklich eine profunde ethische Analyse für den medizinischen Kontext. Ich möchte sowas nicht nochmal erleben, dass ich das Gefühl habe, ich hätte etwas sagen müssen, weil es mir ein moralisches Störgefühl gegeben hat. Und ich habe es nicht getan. Das möchte ich nicht nochmal haben.
Das habe ich verstanden.
Ja, es bewegt mich immer noch.
Das heißt, es ist dann sozusagen da ein Prozedere für gut beheißen worden, das aus deiner Sicht nicht gut war.
Das für mich ethisch problematisch
genau.
war, ja. Ja, ich denke, man hätte sich die Zeit geben müssen oder ich hätte darauf hinweisen müssen, sich die Zeit zu geben, noch andere Optionen anzugucken, ob die ethisch aus meiner Sicht, nicht aus meiner persönlichen Meinung heraus, sondern aus meinen ethischen Abwägungen heraus, auch tragfähig gewesen wäre.
Wie macht man so ethische Abwägungen? Geht also, das schnell in deinem Gehirn oder sind das...
Also spannend ist es tatsächlich einmal seine Intuition zu befragen. Also man sagt
das
ja immer so ad hoc.
Das berühmte Bauchgefühl.
Das berühmte Bauchgefühl, nicht um danach zu handeln, sondern also wir haben auch so Workshops, beziehungsweise so Kurse gemacht für Klinikerinnen, dass sie tatsächlich einmal so einen Grundkurs in Ethik machen. Und da haben wir dann so einen Fall, ich glaube, da ging es um Organspende. Sollte dieser Patient mit dieser Diagnose eine Leberspende erhalten oder nicht? Und also das war wirklich so diese holzschnittartige Frage. Und dann haben wir einmal gefragt, einmal Hände hoch, also Arm hoch, Fingerzeig, wer ist dafür, wer ist dagegen? Das klingt natürlich total, also klingt ja fast, wenn man es so formuliert, fast ein bisschen menschenverachtend, so meine ich es nicht, aber einfach mal so aus ethischer Sicht, was würden Sie sagen? Und einfach mal die Intuition abzuklopfen und dann zu schauen, was ist die spontane Reaktion? Und dann in die ethische Analyse zu gehen. Und da gibt es verschiedene Prinzipien, die in der Patientinnenversorgung oder in der Medizinethik relativ prominent sind. Da gehört das Autonomieprinzip dazu, nicht schaden. Zum Beispiel auch, dass man das Wohlbefinden des Patienten befördert und dass es Gerechtigkeit, genau. Verteilungsgerechtigkeit, also welche Ressourcen dürfen verwendet werden. Zum Beispiel jetzt bei dem Leberspende-Beispiel. Organe sind ja leider ein sehr knappes Gut. Und dann ist die Frage, sollte eine Person, in dem Fall war das eine Person mit starker Alkoholabhängigkeit, die aber, also eine überwundene Alkoholabhängigkeit, also es war ein fiktiver
Fall,
ob diese Person eine Leberspende halten sollte aus ethischer Sicht.
Und dieses grobe Stimmungsbild, immer eben die Hand hoch, lief vermutlich darauf hinaus, dass sehr viel mehr Menschen der Meinung waren, nö, eher nicht. Und nach einer genauen Abwägung der ethischen Prinzipien konnte man dann sehen, ah ja, nee, eigentlich
doch.
Ja,
ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war so tatsächlich, weil man dann natürlich in die Hintergründe geht und guckt, wie ist denn überhaupt die Regenerationschance? Gibt es eine Rückfallwahrscheinlichkeit? Kann man das überhaupt genau sagen? Wie ist die Verantwortlichkeit innerhalb der Familie? Also wenn dann irgendwie dazu kommt, der Patient hat aber noch 3 Kinder, die er alleine versorgt, das ändert die Intuition. Und die Intuition ist dann nicht maßgeblich für die ethische Entscheidung oder schon gar nicht, wollte ich gerade sagen, für die medizinische Entscheidung, aber hilft einem einmal zu gucken, wo stehe ich und auf welche Argumente sollte ich ganz besonders schauen. Wenn ich merke, ich bin der Meinung, um Gottes Willen, der darf doch diese Leber nicht bekommen. Das geht doch nicht. Und andere haben nie einen Schluck Alkohol in ihrem Leben getrunken und haben sie deswegen mehr verdient. Also wenn man solche Intuitionen hat und sich ihrer gewahr wird, kann man dann schauen, okay, vielleicht sollte man auf die Pro-Spenden-Seite und die Argumente doch ein bisschen genauer schauen, weil sie eben die eigene Intuition herausfordern.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, waren nochmal diese Schicksale. Ne? Mhm. Du hast ja gesagt, du hast damals deine Perspektive so ein bisschen verändert.
Ja.
Wenn du das jetzt nochmal komprimiert sagen könntest, das waren Schicksale im Zusammenhang mit möglichst allgemein, ohne dass man die dann dazu geführt haben, dass du weniger konservativ auf das Thema Schwangerschaftsabbruch geguckt
generell,
hast.
Generell, nicht nur Schwangerschaftsabbruch, sondern auch Präimplantationsdiagnostik, also die Diagnose, bevor ein Embryo implantiert wird.
Genau, also das mit den Schicksalen, die du meinst, das ist, dass es dadurch, dass dir quasi bewusst geworden ist, dass dadurch, wenn man das alles sozusagen konservativ betrachtet, untersagen würde oder auf ein Minimum reduzieren würde, dann würde man Menschen sozusagen in eine Situation hineinkommen lassen, in der sie wahrscheinlich an ihrem Leben verzweifeln würden.
Ja, absolut. Also
so verstehe ich das jetzt.
Ja, total. Also meine Haltung zum Schwangerschaftsabbruch ist weiterhin sehr differenziert, aber mit einer großen Perspektive darauf, was das für die Menschen bedeutet, einen Schwangerschaftsabbruch zu durchleben, aber auch einen Schwangerschaftsabbruch in Anspruch nehmen zu müssen, in Anführungsstrichen. Also da war ich aber schon vorher differenzierter unterwegs. Aber tatsächlich zur Präimplantationsdiagnostik. Also das ethische Problem bei der Präimplantationsdiagnostik ist, dass Embryonen erzeugt oder gezeugt werden und dann verworfen werden.
Ja, also sozusagen nach dem Motto, das Kind ist mir nicht, salopp gesagt, nicht optimal genug, dann...
Ja, das ist schon sehr überspitzt formuliert. Also es wird geschaut auf eine genetische Anomalie. Also es gibt keinen Katalog, sondern es gibt bestimmte Erkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Huntington. Das ist so auch so ein klassischer Fall, wo man die Präimplantationsdiagnostik vermutlich gestatten würde, weil es eine sehr schwere Erkrankung ist, die tödlich verläuft. Und da würde man dann Embryonen erzeugen und dann die verwerfen, die Morbus Huntington haben. Aber es kann ja tatsächlich auch sein, dass alle Embryonen gesund sind. Aber man darf einer Frau ja nur eine bestimmte Anzahl an Embryonen implantieren, weil sonst wird es ja gesundheitsgefährdend für alle Beteiligten. Und mein ethisches Problem oder ein ethisches Problem daran ist, dass eben gesunde oder auch generell Embryonen verworfen werden, also weggeschmissen. Das ist immer mit dem Vokabular so schwierig, weil es immer alles gefärbt ist.
Ja.
Also deswegen war ich zuvor dagegen, die Präimplantationsdiagnostik einzusetzen. Und dann habe ich aber in Basel eben Fälle gesehen von Paaren, die wirklich viele Fehlgeburten erlebt haben, nicht schwanger werden, mit dieser Angst leben müssen, einen bestimmten Befund auf ihre Kinder zu übertragen. Und diese Perspektive, es mag vielleicht total naiv scheinen, dass mir diese Perspektive vorher nicht so nah war, sondern nur aus der theoretischen Abwägung nah war, aber nicht emotional nah war. Und das hat mich wirklich umgestimmt, sodass ich finde, es ist eine Technologie, die nicht für alles, was man, du hattest eben gerade gesagt, wenn das Kind nicht optimal genug ist, das ist, also ob das Kind Brillenträger ist oder nicht, das sind ja immer, oder die Haarfarbe oder Augenfarbe, das ist ja immer dann, was in der Debatte so rauskommt. Es geht nicht um Designerbabys, das ist ganz, ganz weit entfernt von dem Thema Designerbabys. Das ist ein Thema, bei der, und auch da kann ich natürlich mich nicht in die Lage hineinversetzen, aber da geht es darum, einen so existenziellen Wunsch wie den Kinderwunsch zu erfüllen und auch einfach Leid zu verhindern. Also wenn Frauen mehrere Fehlgeburten haben erleiden müssen und ich aus meinem ethischen Elfenbeinturm sage, nun ja, lege es in die Hand des Schicksals oder Gottes Hand oder was auch immer, das hat sich ganz falsch angefühlt. Mhm. Da habe ich wirklich eine 180-Grad-Drehung gemacht.
Also seitdem bist du Befürworterin der Präimplantationsdiagnostik.
Ja, ja. Man muss auch da abwägen. Auch da haben wir Fälle gehabt, wo wir wirklich geschaut haben, ist jetzt der genetische Befund ausreichend in Anführungsstrichen? Ist die in Anführungsstrichen Erkrankung, die ein Kind dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bekommen würde, ist das schwerwiegend genug? Und das ist genau diese Abwägung, die man macht, weil es eben keinen Katalog gibt, zu sagen, diese Krankheit, ja, auf jeden Fall, da dürfen die Eltern auf jeden Fall oder die werdenden Eltern das auf jeden Fall in Anspruch nehmen oder auf gar keinen Fall. Also das ist wirklich eine Abwägung, die auch wirklich mehrere Sitzungen, Stichwort mehrere Sitzungen, wir hatten dann tatsächlich einen Fall, auch da möchte ich nicht weiter ins Detail gehen, aber da hatten wir einen Fall, da haben wir, glaube ich, 3 Sitzungen für gebraucht und viel diskutiert und ganz, ganz kontrovers diskutiert, ob das für diesen Befund tatsächlich angemessen, ethisch vertretbar und auch juristisch vertretbar ist.
Das ist echt eine krasse Welt, in der du da unterwegs bist.
Ah, es ist Janike. Also Medizinethikerin zu sein, ist meine ganz große Leidenschaft. Also das ist, ja, da brenne ich sehr für.
Aber es ist eine ziemliche Nische.
Boah, das würde ich gar nicht so sagen. Das würde ich tatsächlich nicht sagen.
Also ich glaube, es gibt nicht so viele.
Ich glaube, es ist im Kommen. Und es sollte im Kommen sein. Also in jedem Krankenhaus, also man kann ja mal selber reflektieren, was man so für Fragen sich selber in seinem Alltag stellt, was für Entscheidungen man trifft, was für Abwägungen man trifft, was auch allein die Autonomie angeht. Und ich meine jetzt das Thema Organspende, Widerspruchslösung kommt jetzt wieder auf die politische Agenda einmal mehr. Und das ist eine Frage, die meiner Ansicht nach sich jeder stellen muss, ob er Organspender sein möchte oder kann oder nicht möchte. Und das ist tatsächlich was, was dann ja doch eine sehr breite Bevölkerungsgruppe anspricht.
Das stimmt, da gab es sogar auch, ist noch gar nicht so lange her, ne, vor ein paar Jahren, das ist diese Tattoo, da dieses Symbol.
Ja, das ist aber jetzt gerade, glaube ich, relativ neu, dass man dass irgendwie eine Gruppe an Leuten dieses Tattoo entwickelt hat. Ich weiß nicht, wie rechtsbindend das ist tatsächlich.
Ich glaube, es ist gar nicht rechtsbindend, aber es ist ein erster Indikator.
Ja, aber es wäre.
So, wenn man dieses Tattoo trägt, dass man damit kommuniziert, ich möchte gerne, wenn ich den Hirntod erleide und meine Organe noch funktionieren, dass man durch das, was von meinem Körper noch funktioniert, anderen Menschen eine Hilfestellung gibt.
Genau. Und ich meine, es gibt den Organspendeausweis, das ist auch keine leichte Entscheidung, ne? Also ich bin eine Befürworterin der Widerspruchslösung.
Das heißt, dass man andere Angehörige noch hat, die sagen nein, oder?
Nee, das.
Ach so, Widerspruchslösung heißt, dass man entweder sagt, man möchte nicht Organspender sein oder man ist Organspender.
Nee, das wäre die Entscheidungslösung, beziehungsweise, dass man sich entscheiden muss. Das kann man ja auch machen. Also der Staat könnte ja auch sagen, bitte entscheidet euch alle. Aber es muss ja eine Option geben für den Fall, dass man kann die Leute ja nicht zwingen und soll man auch nicht zwingen. Aber es muss ja irgendeine Default-Option sein, sozusagen, was passiert, wenn sich jemand zu Lebzeiten nicht geäußert hat.
Ja.
Und bei der Zustimmungslösung wird quasi das Schweigen als ein Nein zur Organspende gedeutet. Oder es gilt als
und
ein
Nein. Und bei der Widerspruchslösung gilt
das Schweigen als Zustimmung. Und da ist quasi die rechtliche und auch ethische Debatte darüber, darf Stillschweigen ein Ja sein? Ich bin der Meinung, man kann dafür argumentieren, ja, es kann ein Schweigen kann, wenn es klar kommuniziert ist, wenn es die Möglichkeiten zum Widerspruch gibt, eben auch niederschwellig, dann kann ein Stillschweigen auch tatsächlich ein Ja bedeuten. Aktuell ist Stillschweigen Nein und es braucht dann die aktive, die direkte, explizite Zustimmung des Patienten oder in dem Fall des Verstorbenen oder dann der Angehörigen. Das ist die erweiterte Zustimmungslösung. Aber da gibt es ganz viele verschiedene Spielarten. Also man kann die Widerspruchslösung auch noch, also es gibt die enge Widerspruchslösung, die de facto nirgends praktiziert wird. Also auch in den Ländern in Europa ist ja die Widerspruchslösung die dominierende Spenderregelung. Aber es werden immer die Angehörigen einbezogen. Alles andere wäre auch Stichwort medizinische, klinische Praxis. Auch meiner Ansicht nach schwierig umzusetzen für ein vertrauensvolles Patienten-Klinikerinnen-Verhältnis. Wenn man sagt, die enge Widerspruchslösung gilt, der Patient hat zu Lebzeiten sich nicht geäußert, aber die Ehefrau hatte vor 2 Wochen ein Gespräch mit dem nun Verstorbenen und weiß aber den tatsächlichen Willen.
Das heißt, fragen kann man immer die Angehörigen.
Ich bin der Meinung, dass man die Angehörigen immer fragen sollte. Wie es dann ist, wenn die Angehörigen und der Verstorbene unterschiedliche Meinungen haben, ist natürlich dann ein anderer Fall. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass ich habe irgendwo ein Zitat gelesen, man muss den Angehörigen in der unmöglichsten Situation die unmöglichste Frage stellen.
Ja.
Und da ist natürlich das ethisch Richtige und das juristisch Richtige das eine und die klinische Praxis das andere.
Das heißt, ob das wirklich jeder so macht, diese unmögliche Frage in der unmöglichsten Situation stellen zu wollen?
Ja, das ist natürlich ein Problem. Also selbst wenn es eine bestimmte Regelung gibt, wenn es nicht angesprochen wird, weil Hemmung besteht, die ich total nachvollziehen kann. Ich möchte diese Frage auch ehrlicherweise niemandem stellen müssen. Ob er bereit ist, die Organe des gerade Verstorbenen zu spenden, das möchte ich auch nicht tun. Da gibt es Leute, die da die Stärke und die Professionalität haben, das zu tun. Aber wenn die Angehörigen nicht gefragt werden, ist es natürlich auch sehr sehr bitter. Einmal für die Willensdurchsetzung und den autonomen Wunsch des Verstorbenen, dessen quasi postmortale Rechte ja auch noch durchgesetzt werden müssen. Oder sollten, und natürlich für diejenigen, die auf der Warteliste für ein Organ stehen.
Wie viel sind es? Die Liste ist lang, oder?
Die Liste ist lang. Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich habe meine Masterarbeit dazu geschrieben, tatsächlich, zu dem Thema. Und deshalb sind meine Zahlen ein bisschen veraltet. Es ist um die 9000. Aber wie gesagt,
nicht drauf festnageln.
Nicht drauf festnageln, bitte.
Gut. Wir sind soweit, liebe Janike Zimmermann, für den Koffer.
Der Koffer, oh ja.
Du darfst ihn aufmachen.
Oh ja, ja, mal gucken, ob ich es mit.
Und du darfst reinschauen und eine Sache auswählen, die intuitiv dir irgendwie gerade nahe ist. Okay. Und dann darfst du sagen.
Darf ich ein bisschen wühlen? Oder? Hier
ist aber spannend. Du darfst wühlen. Du darfst dann erzählen, warum es dieses Ding geworden ist. Ich weiß, es ist, dass jede Entscheidung für eine Sache auch immer die Entscheidung gegen die anderen Sachen ist.
Ja, der Glitzerdino hat mich hier gerade angesprochen, aber ich nehme die Weltkarte.
Der Glitzerdino hat dich angesprochen.
Ja.
Und du entscheidest dich trotzdem für den Klassiker schlechthin.
Echt? Das ist der Klassiker? Boring.
Die Weltkarte ist tatsächlich das am häufigsten ausgewählte Objekt aus diesem Koffer.
Ich glaube, weil es am harmlosesten ist. Ich glaube, da kann man nicht so viel falsch machen mit.
Wobei sie zwei Seiten hat.
Oh ja, was ist denn auf der anderen? Ist da eine Karte von Mittelerde drauf?
Eine Karte von Mittelerde, fragt sie. Das wäre schön. Sie ist großer Tolkien-Fan, Herr der Ringe.
Ja,
das ist, eine ist die Welt physisch und das andere ist die Welt politisch. Also du hast dich für die politische Seite entschieden.
Ja.
Warum die Weltkarte? Erzähl.
Oh, ich würde so gerne mal nach London. Also ich war noch nie in London. Ich würde auch gerne mal nach Wien. Und natürlich nach Neuseeland, Herr der Ringe und so. Aber ich glaube, das nächste Ziel, wenn ich also realistisch wieder irgendwann einen Urlaub planen kann, würde ich, glaube ich, als nächstes nach London. Wobei das natürlich jetzt auch nicht einfacher ist, ne, mit Reisepass und so. Aber ich würde wirklich gerne mal nach London.
Schön. Wo du bisher am liebsten warst, ist es Deutschland oder sind es andere Länder eigentlich? Wenn du so an die Erfahrungen denkst, die du machen durftest. Vielleicht gibt es auch Urlaubserlebnisse. Vielleicht seid ihr auch immer wieder an den gleichen Ort gefahren als Familie früher oder so.
Also ich bin ehrlich gesagt nicht so die ganz große Globetrotterin, nie gewesen und habe auch nicht so den ganz krass, also ich habe nicht so diese, wie nennt man das, Fernweh, habe ich gar nicht so. Ich mag es gern schön zu Hause.
Aber wenn ihr weg wart früher, wart ihr wo? Von Kattenturm aus ging es nach? Du hast vorhin von zweimal Skiurlaub im Jahr gesprochen.
Nein. Ich bin noch nie Ski gefahren tatsächlich. Würde mich aber auch reizen. Ich glaube, wenn ich jetzt fahre, was war die Frage, wo wir waren?
Wo dein zweites Zuhause ist auf der Welt?
Mein zweites Zuhause? Mein zweites Zuhause ist bei meinen Eltern.
Ja.
Dabei belasse ich es.
Also in Bremen?
Bei meinen Eltern.
Bei deinen Eltern. Ob das jetzt Bremen ist oder nicht, wissen wir nicht. Lassen wir offen. Geheimnisvoll.
Sehr geheimnisvoll.
Geheimnisvoll, Janik. Ja. Und gibt es irgendwie eine Region, wenn du die siehst auf dieser Weltkarte, wo dir Angst und Bange wird? Oder zwei Regionen oder drei?
Ja, aus verschiedenen Gründen. Ne? Also ich glaube, der Nahe Osten ist eine sehr problematische Welt und ich bedauere es so, weil es, glaube ich, kulturell so ergiebig wäre. Und ich glaube, alle Regionen, in der Kinder leiden, sind für mich Regionen, die unsere Aufmerksamkeit bedürfen. Was jetzt vielleicht sehr generisch ist, aber tief empfunden ist tatsächlich.
Ja, glaub, nehme ich dir auch ab. Und wer ist verantwortlich dafür? Oder ist es nicht so einfach?
Ich glaube, es ist nicht so einfach. Also wir haben jetzt gerade bei den ethischen Themen darüber gesprochen, dass alles einen zweiten Blick braucht. Ich glaube, bei manchen Fragen gibt es keine großen Strittigkeiten, wer verantwortlich ist. Also, aber ich glaube, so eine Globalsolidarität, eine starke Globalsolidarität würde vieles lösen. Oh Gott, jetzt komme ich ganz naiv rüber, ne? Aber
naja,
ich glaube, dass viele.
Was du damit sagen willst, ist, wenn die Menschen anfangen, weniger nur an sich zu denken und mehr an die anderen zu denken, die auf dem Rest der Welt sind, könnte es allen besser gehen. Das habe ich jetzt daraus gehört.
Ja, ich glaube, diese Antworten werden ja immer dann gern so in diese, so als politische Naivität irgendwie abgekanzelt. Aber ich glaube, das ist es. Sowas wie Welthunger darf es meiner Ansicht nach nicht geben können. Also bei völligem Überkonsum, ich sehe ja selbst, wie mein Kühlschrank aussieht und was ich bestellen kann und wie viel ich bekommen kann zu jeder Tages- und Nachtzeit. Da kann mir keiner erzählen, dass es nicht irgendwie auch sinnvoll infrastrukturell zu lösen wäre, den Welthunger abzuschaffen. Das ist ganz, ganz schwer erträglich, ja.
Schwer erträglich. Hast du das geahnt, als du mit dem Philosophiestudium angefangen hast, dass du Ethikerin wirst? Weil du ja schon, wie du schon selber gesagt hast, das ist dein Ding. Du lebst deinen Job als Ethikerin.
Ja.
Und ich finde es sehr beeindruckend, auch was du da alles so an Gedankengängen, auch an ein paar Brainsqueezern schon hier rausgehauen hast heute. Aber als du angefangen hast mit Philosophie und Germanistik, war das für dich erstmal offen, was passiert?
Das war offen für mich, ja. ja, ich glaube, würde ich stelle mir die Frage manchmal, was wenn ich jetzt wüsste, was ich jetzt weiß, was für berufliche Perspektiven es gibt, was mir vielleicht auch allein an Kompetenzen nützen würde, wäre das Medizinstudium sicherlich keine doofe Entscheidung gewesen. Aber wie gesagt, ich habe es ja nie bereut, ich habe es nicht gewusst. Ich liebe Literatur, ich finde Philosophie wahnsinnig spannend und vielfältig, aber ich habe es natürlich nicht so konkret mit 21 gewusst.
Ja. Was hast du noch für Themen, wo du sagst, das ist absolut mein Steckenpferd, neben Herr der Ringe?
Jane Austen. Literatur.
Weil
Jane Austen die beste Schriftstellerin aller Zeiten ist. Ich liebe Jane Austen. Also alle 6 Romane. Das ist, kann ich stundenlang drüber reden. Irgendwelche Assoziationen aus dem Alltag heute, diese Situation, dieser Kontext, da kann ich mit irgendeiner Weisheit von Jane Austen um die Kurve kommen. Das liebe ich und ich handarbeite extrem gerne. Und das zu kombinieren mit einem Hörbuch, also ein Hörbuch von Jane Austen zum 200. Mal plus eine Häkel- oder Strick- oder Handarbeit, ist ein Knüller.
Und dann auch irgendwie mit zum Flohmarkt bringen oder über online verkaufen oder einfach nur für dich zum Spaß zu verschenken?
Gehäkelte Ware. Nö, das ist für mich. Also für mich und so, wer was möchte.
Ja. Also kein kleines.
Das kleine Etsy-Startup, nein, fände ich toll, aber da wüsste ich nicht, wie ich es umsetzen soll. Aber ja, das so als zweites Standbein wäre toll.
Und hast du noch so ein paar Schlaglichter, wie es für dich ist, als Mutter von einem Baby oder Kleinkind? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es noch.
Ich habe beides, ich habe 2 Kinder.
Du hast beides, und?
Ja, es ist toll. Ich bin wahnsinnig gerne Mutter. Ja, ich glaube, es ist natürlich, wie jede andere Mutter, erlebe ich auch Anstrengungen und Zeiten, in denen ich Verfügbarkeit meiner eigenen Zeit vermisse. Und es gibt auch Momente, in denen ich das toll finde, mit Kopfhörer ganz laut Musik zu hören, die mich daran erinnern, wie es war, einfach so durch die Bremer Straßen zu stratzen, ohne pünktlich zu Hause sein zu müssen. Aber ich bin wahnsinnig gerne Mutter.
Und was bringt es dir, was gibt es dir? Du feierst es, weil?
Weil ich meine Kinder liebe. Also das reicht als Antwort, glaube ich.
Liebe Janike, die großen Fragen.
Ja.
Du darfst die erste aufhalten und laut vorlesen.
Fühlen Sie sich manchmal ausgeschlossen? Nein.
Ist eine Ja-Nein-Frage.
Nein.
Siehst du? Nein. Weil du bist auch jemand, der einfach dabei ist. Ich glaube, man kann dich nicht ausschließen. Man könnte es auch nicht mal versuchen, glaube ich, oder?
Ich glaube doch. Ich glaube, ich würde mich jetzt nicht auf einer Party selber einladen.
Okay. Aber du hast dich immerhin zu einer
souveränen
selbst eingeladen.
So
souverän wie selten jemand, Janike.
Das nehme ich mal als Kompliment.
Ja, genau richtig.
Die nächste. Das ist aber eine persönliche Frage. Bei wem sollten Sie sich vielleicht noch entschuldigen? Das möchte ich nicht beantworten. Es gab tatsächlich eine Situation, da habe ich mich lange für geschämt, für mein Verhalten.
Interessant.
Da habe ich mich entschuldigt für. Und das,
siehst du,
war großartig.
Aber es ist gut, dass du es hingekriegt hast.
Ja,
den
Fehler einzugestehen hat mich nichts gekostet. Aber sozusagen in diese emotionale Vulnerabilität zu gehen, das hat mich was gekostet, ja. Was ist das größte Chaos in Ihrem Leben?
Oha, da bin ich jetzt gespannt.
Altglas.
Ja, herrlich. Ja.
Der Berg der Schande.
Ja, der Berg der Schande.
Ja, das hat meine Freundin gesagt.
Es liegt doch eigentlich immer auf dem Weg, oder?
Ja, irgendwie schon, aber ich bin ja mit Kinderwagen unterwegs.
Ja,
gut, da passt was rein. Ja, okay. Keine gute Entschuldigung. Nee. Nein. Altglas. Mais, Kichererbsen, Marmelade, so ein Gedöns. Was würden Sie gerne auf den Kopf stellen? Wo oder mit was würden Sie gerne neu anfangen? Achso, ich nehme mal den ersten Teil. Was ich gerne auf den Kopf stellen würde, wäre das Rauchergesetz. Ich finde, Rauchen gehört komplett verboten. Komplett, Schule kompletto. Kein Zigarettenverkauf, nix. Nicht im öffentlichen Raum, nicht. Ich wollte gerade sagen, nicht im Privat, aber dann klinge ich schon wieder sehr radikal. Aber ich meine, Third-Hand-Smoke, was so in den Klamotten der Leute steckt, ist auch nicht toll. Also ich würde komplett das Rauchen abschaffen. Schaffen, ja.
Ja, wenn es gar keinen Verkauf mehr von Zigaretten gäbe, dann gäbe es ja auch keinen privaten.
Dann gibt es den Online-Handel, aber das würde ich abschaffen, wenn ich könnte.
Liebe Janike, wenn du so einen Strich drunter machst, wie würdest du es für heute zusammenfassen? Ich meine, du bist erst 37, aber was ist die Geschichte deines Lebens?
Ich finde es anmaßend, das so zu beantworten. Die Geschichte meines Lebens, das finde ich klingt irgendwie, als gäbe es irgendwie was Besondereres.
Aber wenn du das als so eine Art ethische Konsultation abfassen müsstest, dein Leben.
Ich würde sagen, dass es immer einen zweiten Blick auf die Dinge geben darf und sollte.
Das wäre so die Konsequenz von dem, was du bisher so mitgekriegt hast bei dir in deinem Leben. Genau, dass man immer einen zweiten Blick halten lassen sollte.
Das ja, und wenn ich jetzt nochmal ein bisschen länger darüber nachdenke, dass man manchmal glücklicher ist, als dass man es manchmal selber sieht für sich. Und das ist, man sieht nie die ganze Wahrheit. Das ist, finde ich, aus der Ethik eine große, ein großes Learning. Man sieht nie die ganze Wahrheit hinter den Haustüren der anderen. Und da einen zweiten Blick zu werfen, die Frage zu stellen, geht's dir gut? Was beschäftigt dich? Vielleicht ist irgendwo ein großes Leid dahinter. Vielleicht auch ein sehr großes Glück, und das darf man auch sehr gerne teilen und erfragen. Aber vielleicht ist das Leid dahinter, was man nicht sieht. Bei der unfreundlichen Bäckerei-Fachfrau,
bei dem grummeligen, unfreundlichen Kunden, den man eigentlich nicht so leiden
mag. Vielleicht steht da viel dahinter, was man nicht kennt. Und meistens steht ganz viel dahinter, was man nicht kennt. Und manchmal darf man sich auch die Mühe machen, zu fragen und so darüber nachzudenken. Nicht immer, man darf auch manchmal sagen, so geht's nicht, aber man darf fragen und einen zweiten Blick werfen.
Das ist genau die Philosophie von einer Stunde Reden, bei der wir jetzt angekommen sind. Janike, vielen Dank, dass
sehr
du es mal auf den Punkt gebracht hast, warum wir das hier auch machen, warum wir Leute dazu ermutigen, eine Stunde zu reden, einfach zu sagen, was sie beschäftigt, zu gucken, was bei den Leuten los ist, ja, was sie ausmacht, was sie mitbringen, wo sie hinwollen. Danke, dass du trotz viel Action mit zwei kleinen Kindern, ein bisschen Aufregung auch,
ja, die sich gelegt hat, aber
dich darauf eingelassen hast, auf dieses Abenteuer.
Ja, es hat ganz viel Spaß gemacht. Toll.
Das freut mich. Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die eine Stunde Reden-Folge mit dem Titel Ihre Mutter tötete ihre Schwester. Da wird es ein bisschen konkreter und ein bisschen heftiger, aber finde ich ethisch auch ziemlich ambivalent. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Hier kommt noch ein Podcast-Tipp. Er führt uns an den Bodensee im Jahre 1945 zu einer damals verbotenen Liebe zwischen einer deutschen und einem französischen Soldat. Das Ergebnis dieser Liebe heißt Katharina. Und genau diese Katharina macht sich erst am Ende ihres Lebens auf die Suche nach ihrem Vater. Eine Kleinknecht vom Bayerischen Rundfunk erzählt diese Geschichte sozusagen beispielhaft, denn es gab schätzungsweise 400.000 solcher Kinder. Den Podcast Der verbotene Vater – Schicksal eines französischen Besatzungskinds gibt's in ARD Sounds.